TaxPod, der Steuerpodcast.
Okay, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, heute über ein neues Gesetzgebungswerk diskutieren zu können, das sehr ungewöhnlich ist. Nämlich eine EU-Richtlinie, die im Entwurfsstadium hier diskutiert wird und mal von der Zielrichtung ganz anders ist als alle EU-Richtlinien, die wir bisher gesehen haben im Steuerrecht. Wegen des europarechtlichen Themas machen wir das hier wie immer zu dritt mit Thomas und Jens. Seid gegrüßt, ihr beiden.
Hallo Götz.
Hallo zusammen.
So, und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen mysteriös ausgedrückt. Jens, ich gebe an dich über, damit du mal etwas klarer sagen kannst, worum es geht und welche Richtlinie wir hier besprechen wollen. Beziehungsweise mehrere, ja.
Genau. Ja, also es geht um eine sogenannte, oder die, wir haben die Omnibus-Richtlinie genannt und Thomas wird uns im Detail gleich mal durchführen. Und was du meintest mit die Zielrichtung ist ganz anders, da ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Ja, weil bisher, oder mal anders formuliert, zu Beginn der EU mit der Mutter-Tochter-Richtlinie, Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie, da war die Welt ja noch in Ordnung. Ja, da ging es darum, um Erleichterungen zu schaffen und den Binnenmarkt letztlich wirklich herzustellen und Hindernisse, die aus nationalen Grenzen resultieren, einfach abzubauen. Und dann bekam das Ganze ja so einen komischen Drall, ja, so mit ATAD und das Schlimmste wirklich jetzt mit der Mindeststeuerrichtlinie, ja, wo im Grunde der Gesetzgeber immer weiter hingeht oder hingegangen ist ursprünglich, Verschärfungen und Hindernisse eigentlich für die Unternehmen aufzubauen und letztlich immer unter Berufung auf das Binnenmarktprinzip, was man ja schon grundsätzlich mal in Zweifel ziehen kann. Ja, aber im Grunde war der Kampf gegen Steuerflucht, der Kampf gegen niedrige Steuern, der Kampf gegen Missbrauch, das hatten sich jetzt alle auf die Stirn geschrieben, insbesondere die EU-Kommission und auch der Europäische Gerichtshof, muss man sagen. Und irgendwie hat man so, also dieser Richtlinienentwurf, und deswegen besprechen wir den auch, der gibt uns so ein bisschen das Gefühl, dass man verstanden hat, dass man vielleicht irgendwie den Rubikon ein bisschen überschritten ist, ja, oder überschritten hat. Ja, und dass man jetzt vielleicht mal Dinge wieder tun muss, um einfach die Unternehmen und die Wirtschaft in Europa zu stärken und einfach das, was eigentlich Europa ausmacht, nämlich einen starken Binnenmarkt zu haben, das jetzt mal endlich so an Start noch weiter zu bekommen. Ja, und so. Deswegen ist das im Kern positiv. Wir werden gleich sehen, es geht darum, noch weiter Quellenbesteuerung abzuschaffen. Ja, unser Verständnis, also da werden wir auch gleich drüber sprechen, vielleicht sogar kapitaler Ertragssteuerabzug letztlich zu vereinfachen. Ja, wenn man im Grunde gesehen hat, dass letztlich auch diese Erstattung über die Grenze von Kapitalertragssteuern, dass das irgendwie dauert. Und aber im Kern letztlich, Thomas, vielleicht gibst du uns mal einen Überblick über das, was uns da erwartet.
Genau, das mache ich sehr gerne. Ich glaube, man muss dazu auch noch sagen, dass das ja auch nicht nur im Steuerrecht gerade passiert, sondern man muss das nochmal im größeren Kontext sehen, weil dieser Bürokratieabbau und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU ist ja doch durchaus was sich die Kommission jetzt auch wieder auf die Fahnen geschrieben hat. Und wir sehen ja auch andere Omnibus-Pakete, unter anderem, wo es um Nachhaltigkeitsberichterstattung, Lieferketten, CO2-Grenzausgleichssysteme und so weiter geht. Das interessiert uns nicht so super hier, aber ich glaube,
ja,
das Steuerrecht
da
steht
natürlich sagen,
im Kontext hier. Ja.
Das ist richtig, Thomas, aber man würde ja erwarten eigentlich bei diesem ganzen Irrsinn, Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ganze ESG-Wahnsinn und auch das mit Lieferketten, da hätte man eigentlich erwartet, dass das insgesamt fällt, ja, weil das kein Mensch braucht. Ja, so weit ist man ja nicht gegangen, ja, aber so jetzt hier bei den Quellensteuern ist mein Gefühl, da geht es in die richtige Richtung, weil Dinge ganz entfallen sollen, ja, was man so gar nicht erwartet hätte.
Ja, das ist so und vielleicht können wir da auch tatsächlich mal in die einzelnen Inhalte dieser Richtlinie einsteigen. Denn das Erste, was geändert werden soll, wäre die Mutter-Tochter-Richtlinie. So, da wissen wir, bislang ist es so, dass wir bei einem qualifizierten Mutter-Tochter-Verhältnis, und das setzt eine Beteiligung von mindestens 10% voraus, dann im Grundsatz im Quellenstaat keine Quellensteuer erheben dürfen. Das ist Artikel 5 dieser Richtlinie. Und Artikel 4 der Mutter-Tochter-Richtlinie betrifft dann die Besteuerung auf Ebene der Muttergesellschaft. Und da ist vorgesehen, entweder Steuerfreistellung, so wie wir es auch in Deutschland kennen, zum Beispiel über den 8b Absatz 1 und Absatz 5. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit Anrechnungsverfahren. Also beides ist gleichwertig dargestellt. Und wir haben natürlich die 5% nicht abziehbaren Betriebsausgaben. Das erlaubt die Richtlinie auch. So, und jetzt haben wir natürlich aber auch diese 10%-Schwelle, die wir ja auch in 8b Absatz 4 KStG so wiederfinden. Und was ist jetzt vorgesehen? Und da wird es tatsächlich schon sehr, sehr spannend. Man möchte jetzt tatsächlich diese Mindestbeteiligungsquote abschaffen. Das heißt, sowohl die Quellensteuerbefreiung als auch die Entlastung bei der Muttergesellschaft würden dann zukünftig für alle grenzüberschreitenden Gewinnausschüttungen gelten, und zwar unabhängig dann von einer Beteiligungshöhe. Auch die Haltefrist, die es bislang noch gibt, oder die zumindest optional vorgesehen werden kann, würde also entfallen. Und das ist natürlich hier doch schon eine sehr weitreichende, fundamentale Änderung, würde ich sagen. Ja. Würde nämlich für uns ja auch bedeuten, der 8b Absatz 4 KStG ist soweit nicht mehr haltbar. Und Jens, ich meine, da haben wir natürlich auch noch viele weitere Folgewirkungen, auch im nationalen Recht, über die man hier durchaus nachdenken könnte.
Ja, genau. Gewerbesteuer kann man natürlich, also die immer noch bestehenden 15. Und aber vor allem, glaube ich, was, also wenn das kommt, ja, und ich meine, der Trend geht offensichtlich dahin, dass man sagt, die 10% gehen weg, ja, und du sagst, der 8b4 fällt. Ich glaube, dann ist diese Diskussion darum, letztlich auch Veräußerungsgewinne an so eine 10%-Grenze zu heften. Ich glaube, die Diskussion ist dann tot. Ja? Also die kam ja in letzter Zeit wieder auf, aber ja, ich glaube, rein praktisch ist die dann nicht zu erwarten und wäre im Grunde, wenn das jetzt noch käme, gegen den Trend.
Genau.
Ich finde das ja ganz interessant, weil dann Deutschland ja plötzlich wirklich auch wieder über den Zwang hier der Richtlinie zu einem durchaus attraktiven Holdingstandort nämlich werden kann, ja. Und wir selber haben die Kraft nicht zusammengebracht, sowas zu machen. Und jetzt kommt das hier über den Richtlinienweg, was ja ein ungewöhnlicher Weg ist, aber im Ergebnis total begrüßenswert. Ich finde das auch deshalb faszinierend, weil das natürlich auch die Besteuerungsrechte zwischen den Ländern verschiebt, ne? Also das ist ja hier schon ein massiver Eingriff. Deshalb bin ich auch noch so mittelmäßig optimistisch, was, ja, ob das passt.
Da muss man vielleicht auch dazu kurz sagen, Götz, ne, dass das auch hier jetzt schon der Vorschlag, über den wir diskutieren, der liegt ja seit letzter Woche auf dem Tisch, der ist noch nicht offiziell veröffentlicht. Das passiert am 24. Juni. Und die Kommission schreibt selber, das ist praktisch der am weitestgehende Vorschlag jetzt. Also da ist die Rede von Comprehensive Omnibus. Das ist der ambitionierteste Vorschlag. Es gibt auch noch zwei weitere Vorschläge, die nicht so weit gehen. Und die würde unter anderem zum Beispiel auch diese Absenkung oder Aufhebung dieser Mindestbeteiligungsgrenze dann betreffen. Das heißt, hier muss man sicher abwarten, auch, ob auch die Mitgliedstaaten sich im Rat auf ein so weitgehendes Verständnis hier verständigen können. Aber es ist ja schon mal schön, dass aus Sicht der Kommission hier diese Initiative ergriffen wurde und dass man gesagt hat, das ist der richtige Weg, das ist auch am effizientesten und effektivsten.
Absolut. Vielleicht noch eine Frage, Götz, darüber hatten wir diskutiert. Du hattest schon hier, die Hörer können das ja nicht sehen, weil es ein Podcast ist, du hast schon mit dem Kopf geschüttelt. Also wir hatten ja im Vorfeld auch mal diskutiert, es gibt so eine Passage in dem Entwurf der Richtlinie, wo wir überlegt haben, wie verhält sich das eigentlich künftig zum Quellensteuerabzug, ja, auch in den Fällen, über die wir gerade sprechen. Ja, weil das muss man ja sagen, ist ja ein Riesenproblem in der Praxis, ja, dass im Grunde das BZST einfach so lange braucht, um die Dinge zu erstatten. Ja. Und das ist ein echtes Hindernis, muss man sagen. Ist da etwas in der Richtlinie oder die Passage, über die wir gesprochen haben, ist sie so verstehen, dass es da an der Stelle Erleichterung gibt?
Nee, das bezieht sich eher auf Länder, die eben entsprechende administrative Hürden aufstellen, um an die Quellensteuerermäßigungen zu bekommen. Aber das ist jetzt nicht eine Totalabkehr vom Konzept, dass zunächst mal der Quellensteuereinbehalt vorgenommen wird und man dann ins Erstattungsverfahren verwiesen wird. Es gibt aber natürlich ein enges Alignment mit FASTA und auch Vorgaben dahin, wie schnell das Erstattungsverfahren auch dann zu laufen hat, ab wann die Verzinsung läuft. Ja, also der Mindestschutz ist, glaube ich, 2 Jahre jetzt vorgesehen. Ja, genau, 2 Jahre Antragspflicht, Antragsfrist, die man hat. Und dann muss in einem Jahr die Erstattung durch sein und danach wird verzinst.
Und trotzdem ist das natürlich ein interessanter Punkt, weil hier direkt mehrfach darauf auch hingewiesen wird, unverhältnismäßige Nachweispflichten sollen auch abgeschafft werden. Die Ex-ante-Kontrolle soll eigentlich entfallen. Und wenn ich jetzt natürlich das ganz weit denken würde, könnte ich natürlich auch sagen, okay, wenn ich als Unternehmen der Meinung bin, dass ich alle Voraussetzungen erfülle, dann werde ich hier gar keine Quellensteuer einbehalten und dann gibt's nur noch die Ex-Post-Kontrolle. Und wenn dann nachher das BZST der Meinung ist, hier hätte es aber tatsächlich, dann hätte Quellensteuer einbehalten werden müssen, dann muss das halt nachträglich nachgefordert werden. Das wäre ein sehr weites Verständnis, das lese ich jetzt hier auch nicht so raus, um ehrlich zu sein. Aber
Kurz gezuckt.
Genau, kurz gezuckt, dann ob das in die Richtung gehen könnte. Ja. Aber man muss natürlich auch sehen, dass es ja auch zum Beispiel in der Mutter-Tochter-Richtlinie auch verpflichtende Vorschriften ja seit 2015 schon gibt, auch zur Missbrauchsvermeidung. Da haben wir natürlich schon einen gewissen Konnex auch zu 50D3, ESTG und so weiter. Aber besser wäre es natürlich, wenn man das nachgelagert machen könnte. Aber danach zu ja, so weitgehenden Reformen, glaube ich, sehe ich jetzt nicht, dass das hier angelegt ist.
Na gut. Aber vielleicht sollte man das mit im Blick behalten, ja, weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also diese Frage eben Freistellungsbescheinigung oder dann eben Ausschüttung mit Erstattung, dass, wie du sagst, dass man da einfach eine Ex-Post-Betrachtung am Ende ginge. Und man muss ja ehrlich sein, solange sich alle in der EU aufhalten, ja, es gibt entsprechend Informationsaustausch, Beitreibungshilfe, deswegen, also man käme auch im Zweifel später noch an sein Geld.
Und vielleicht der letzte Punkt dazu. Wir haben ja noch schon gesagt, was das auch für die deutsche Rechtslage zur Folge hätte. Und Stichwort Inländerdiskriminierung würde für mich auch zwingend bedeuten, dass zum Beispiel so Vorschriften wie 9 Nummer 2a Gewerbesteuergesetz oder so auch nicht mehr haltbar sind.
Ja, also absolut.
Das ist schon sehr, sehr spannend, was da alles dranhängen würde. Von daher mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wäre aber natürlich absolut zu befürworten hier aus Sicht der steuerpflichtigen Unternehmer und wirklich nochmal auch ein positiver Fortschritt im Steuerrecht im Bereich der direkten Steuern im Binnenmarkt.
Ja, so, ich glaube, wir können weitermachen inhaltlich, Thomas. Zins- und Lizenzrichtlinie, ja, ähnliche Situation. Vielleicht kannst du es nur ganz kurz berühren.
Genau, die Situation ist sehr ähnlich, weil wir ja auch im Bereich der Zins- und Lizenzeinkünfte-Richtlinie, da geht es jetzt nur um die Quellensteuerentlastung dann. Aber auch da haben wir als grundsätzliche Voraussetzung, dass wir sogenannte verbundene Unternehmen haben. Und das ist bislang so definiert, dass da 25% Beteiligung bestehen muss, mindestens mal, und zwar horizontal oder vertikal. Da gibt es verschiedene Konstellationen, die denkbar sind. Aber auch die soll ähnlich wie in der Mutter-Tochter-Richtlinie am Ende gekippt werden, sodass ich auch in einem viel größeren Umfang hier sämtliche grenzüberschreitende Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren dann innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie hätte. Verfahrensrechtlich stellen sich hier die ähnlichen Fragen. Hier ist das vielleicht mit dieser Ex-ante-Betrachtung sogar noch ein bisschen deutlicher, weil bislang in der Richtlinie schon angelegt war, dass die Mitgliedstaaten auch vorab solche Nachweise verlangen können. Das soll ersatzlos gestrichen werden. Bei der Mutter-Tochter-Richtlinie gab es die Vorschriften ja bislang schon nicht. Das heißt, das wäre allein eine Frage des nationalen Verfahrensrechts gewesen. Aber, und hier vielleicht noch die letzte interessante Maßnahme im Bereich der Zins- und Lizenzeinkünfte-Richtlinie, es soll erstmalig gleichzeitig auch jetzt eine Subject-to-Tax-Klausel eingefügt werden. Das heißt, der Quellensteuerstaat darf nicht mehr auf die Quellensteuererhebung verzichten oder muss umgekehrt einen Betriebsausgabenabzug vorsehen für diese Zahlungen, wenn die entsprechenden Zahlungen dann im Ansässigkeitsstaat des Gläubigers dann keiner Besteuerung unterliegen würden. Das zeigt nochmal, ne, ist, glaube ich, auch irgendwo nachvollziehbar, aber zeigt, das ist jetzt auch nicht nur rein einseitig, sondern es wird auch an der einen oder anderen Stelle dieses Entwurfs durchaus betont. Man möchte eigentlich dieses weite oder ne, das bislang erreichte Niveau, was auch Missbrauchsvermeidung betrifft, möchte man nicht abschwächen. Aber, und das finde ich auch ganz interessant, das kann man hier, glaube ich, mal erwähnen, dass an der einen oder anderen Stelle auch ausdrücklich die Unionsgrundrechte mal genannt werden und man gesagt hat, naja, ob das so verhältnismäßig hier ist, darüber kann man vielleicht streiten. Natürlich ist jetzt in der Richtlinie gesagt, auch bislang war das schon verhältnismäßig, aber wir wollen vielleicht trotzdem unverhältnismäßige Bürokratie hier abbauen. Aber ich glaube, wenn man das konsequent zu Ende denkt, ist vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle auch innerhalb der Kommission der Zweifel aufgetaucht, ob das denn bislang alles so verhältnismäßig war. Und das ist ja genau das, was wir auch immer hier in den letzten Jahren schon gesagt haben und weswegen wir auch die Unionsgrundrechte so sehr ins Feld geführt haben, weil wir sagen, alles gut und schön, das hat alles seine Berechtigung, aber man ist da einfach an der einen oder anderen Stelle übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, der Wind dreht eben ein bisschen und das spürt man ja auch und das ist ja auch richtig. Aber vielleicht nur eine Frage, eine technische Frage, Thomas, weil wir, wie gesagt, früher waren das verbundene Unternehmen, zwischen denen halt Zins-Lizenzgebühren flossen. Braucht es jetzt überhaupt noch irgendeine Beteiligung, also zwischen Unternehmen, oder ist das generell zwischen Ansässigen, ist das auch auf natürliche Personen erstreckt oder nur Gesellschaften an der Stelle?
Genau, also am persönlichen Anwendungsbereich der Richtlinie ändert sich nicht viel. Das heißt, das sind wirklich nur die Gesellschaften, die sich auch aus dem Anhang ergeben. Da vielleicht als kurzer Hinweis, das zieht sich auch durch verschiedene Richtlinien so durch, dass man da flexibler zukünftig sein möchte. Das heißt, wir kennen ja auch einige Verfahren beim EuGH, die sich darum drehten, ist das jetzt eine Gesellschaft, die wirklich unter einer dieser Anhänge da fiel? Ist das eine Steuer gewesen, die wirklich da genannt war? Da möchte man das zukünftig in Form delegierter Rechtsakte auch durch die EU-Kommission machen lassen. Aber es müssen immer noch diese Gesellschaften sein. Aber ich brauche tatsächlich keine Beteiligung mehr zwischen diesen Gesellschaften, was natürlich sehr interessant ist. Und da gibt es jetzt auch einen Überschneidungsbereich dann auch mit dieser FASTA-Richtlinie, die Götz ja schon angesprochen hatte, die ja bislang ausdrücklich eigentlich nur so Streubesitzbeteiligungen sowohl im Hinblick auf wirklich dann Dividenden als auch Zinsen oder Lizenzeinkünfte betrifft.
Gut, weiter so, im Text, Änderung der Art hat.
Ja, das ist natürlich dann auch, glaube ich, wieder was noch sehr interessant ist. Erster Punkt, und da geht es wirklich in eine ganz andere Richtung, es soll erstmalig ein verbindlicher Mindeststandard für die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für Forschung und Entwicklung innerhalb der EU vorgesehen werden. Super spannend, denn das läuft natürlich entgegen allem, wofür die ATAD bislang stand. Also man muss sogar den Namen jetzt dieser Richtlinie ändern, weil das schon begrifflich gar nicht mehr passt. Und man wird hier tatsächlich jetzt auch mal verpflichtend dann diesen Mindestabzug dann vorsehen. Also etwas, was sich zugunsten der Steuerpflichtigen endlich mal auswirken würde. Es sind gewisse Voraussetzungen geknüpft, für welche Investitionsausgaben da tatsächlich ein solcher Abzug dann vorgesehen werden kann. Gleichzeitig wird den Mitgliedstaaten aber auch die Option gelassen, noch weitergehende Abzüge zuzulassen. Das heißt, hier würde sich so dieses Grundkonzept des Mindestschutzstandards, so wie wir den aus Artikel 3 ATAD ja kennen, mal umgekehrt auswirken. Das heißt, weitergehende Abzugsmöglichkeiten bleiben natürlich erlaubt. Sehr interessant, ne? Also ich glaube, durchaus sehr positiv dann auch für den Binnenmarkt und die Unternehmen. Gleichzeitig kann man sich rein dogmatisch natürlich jetzt fragen, ist doch auch ein weitgehender Eingriff hier auch in die Steuerautonomie der Mitgliedstaaten, ne? Also, ja.
Die Interpretation der Ermächtigungsgrundlage ist in der Tat interessant. Also, aber es ist, wir freuen uns ja mal an der Stelle einfach. Gut, ich glaube, der nächste Punkt ist auch spannend. Die Zinsschranke soll angepasst werden. Und zwar ja auch nicht nur ein kleines bisschen, sondern also ich sehe da einen richtigen Paradigmenwechsel, ehrlich gesagt, drin in den Änderungen. Thomas?
Ich glaube, vor die Klammer gezogen kann man an der Stelle sagen, dass sich dieses Konzept, dass man gesagt hat, ich mache vieles als Option für die Mitgliedstaaten und gleichzeitig gewähre ich denen mit dem Konzept von Artikel 3 ATAD auch noch die Möglichkeit, noch strengere Regelungen vorzusehen. Das kennen wir ja in Deutschland auch, ne? Stichwort Goldplating. Das hat sich nicht so wirklich, glaube ich, erfüllt, dieses Konzept. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir müssen an mehreren Stellen jetzt hier verbindliche Maßnahmen erlassen, auch damit die Mitgliedstaaten nicht autonom eigentlich über das Ziel hinausschießen. Dazu bedeutet, dass diese 30% EBITDA-Grenze jetzt verpflichtend ist. Das heißt, das wäre in Deutschland ohnehin bislang so vorgesehen gewesen, aber bislang konnten die Mitgliedstaaten davon nach unten abweichen. Das geht zukünftig nicht mehr. Ganz wichtig, Darlehen zwischen fremden Dritten, ne, haben wir immer schon gesagt, überschießender Anwendungsbereich dieser Richtlinienregelung, die sollen zukünftig weitgehend ausgenommen werden. Das gilt nicht für sämtliche Drittdarlehen, sondern das funktioniert auch nur, wenn die beim Schuldner dann eine eigene Aktivität finanzieren. Also wenn das weitergegeben werden soll, diese Mittel, dann soll das schon nicht mehr gelten. Kann natürlich dann nachteilig für konzerninterne Finanzierungsgesellschaften sein, so würde ich das ad hoc sehen, ja. Aber im Grundsatz zumindest positiv.
Aber das ist ja im Grunde genommen, finde ich, das Pudels Kern hier, dass man jetzt hier also echte Drittdarlehen einfach aus dem Anwendungsbereich rausschmeißt, während das vorher eine pauschalierte auf alles war, ja, auf alles. Und da eben das
Missbrauch,
genau, aber absolut zu Recht. Ja, absolut zu Recht. Das ist genau das, wo das hingehen musste. Also kann man, glaube ich, vieles neu denken an der Zinsschranke. Nicht? Dafür haben sie den Standalone-Escape herausgekickt, weil man ihn aber auch einfach nicht mehr braucht, ja, wenn natürlich Drittfinanzierungsaufwand sowieso raus ist.
Das ist so, ja. Aber genau, ich glaube, das kann man dann auch hinnehmen. Diesen Freibetrag, den es bislang ja schon gab, diese 3 Millionen, das soll angehoben werden und zukünftig auch noch flexibler ausgestaltet sein. Das heißt, es soll eine automatische Indexierung abhängig von der Inflation dann auch erfolgen. Auch, denke ich, im Grundsatz positiv, ist jetzt wahrscheinlich nicht überall so relevant.
Und 5 Millionen ist der Betrag, ne? Das ist ja schon...
Genau, 5 Millionen ist der Betrag, richtig. Bedeutet zum Beispiel aus Deutschland diese Freigrenze, die bislang vorgesehen war und die man damit rechtfertigt hat, dass man doch durchaus davon abweichen kann und strengere Regelungen vorsehen kann, das wäre zukünftig nicht mehr zulässig. Das heißt, da müsste dann auch verpflichtend mal mindestens dieser 5 Millionen Freibetrag vorgesehen werden. Also Anpassungsbedarf gibt es aus deutscher Sicht dann schon. Wir haben dann noch ein paar kleinere Dinge oder was heißt kleinere. Interessant finde ich auch, dass man das so ein bisschen koppeln will, auch mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens. Ne? Also dass man sagt, ich kann vielleicht auch zu einem Abzug der überschießenden Fremdkapitalkosten hier kommen, wenn ein gewisser Rückgang des EBITDAs gegenüber dem Vorjahr eingetreten ist.
Aber auch, das ist ja totaler Kokolores. Also ist schön gedacht und das erinnert mich an eine meiner Lieblingspodcast-Folgen, die wir mal hatten.
Ja, wollte gerade sagen, die haben die gehört, Götz. Ja.
Aber was soll denn das? Wenn man in einem Jahr irgendwie ein EBITDA hat, das gut ist und im nächsten Jahr bricht das ein, dann kann man seinen Betriebsausgabenabzug auf die Finanzierungskosten behalten. Ja, aber im Folgejahr, wenn der dann gleich schlecht nochmal bleibt, dann plötzlich nicht mehr. Das funktioniert doch so einfach nicht. Aber ich meine, es ist gut zu haben, ich will es nicht sagen, nur es scheint mir irgendwie eine relativ knappe Ausnahme zu sein, nur für so einmalige
Tipps. Aber der Gedanke, Tipps. Der Gedanke ist ja richtig, Götz, ja, also dass man im Grunde sagt, so man stellt vielleicht die Regelung, und das war ja letztlich auch das Ergebnis unseres Podcasts damals, dass wir gesagt haben, vielleicht sollte man manche Regeln eben auch unter die Bedingung stellen, dass es wirtschaftlich gut funktioniert und dass man die einfach außer Kraft setzt, und zwar vollständig dann, wenn es halt nicht mehr so gut läuft, weil sie sonst die Krise beschleunigen.
Ja. Und da sind wir jetzt. Mhm.
Ja, vielleicht letzte kleine Punkte, die man in dem Zusammenhang noch ansprechen könnte, dass es jetzt auch weitere Bereichsausnahmen geben soll. Die gab es bislang zum Teil schon für öffentliche Infrastrukturprojekte, und da sollen jetzt weitere Themen dann erfasst sein. Außerdem interessant im Gesamtkontext jetzt gesehen, dass auch eine verpflichtende Ausnahme für die Finanzierung von Verteidigungsgütern vorgesehen sein soll, allerdings zeitlich begrenzt. Da sieht man aber auch, wie sich der politische Wind auch auf der Ebene natürlich ein bisschen gedreht hat in den letzten Jahren. Vor Rücktragsmöglichkeiten, Gruppenausnahme, da soll ein bisschen was passieren, das soll verpflichtender werden. Also insgesamt, glaube ich, sehr sinnvolle Anpassung überwiegend. Und auch nochmal ein, glaube ich, Fingerzeig an alle Mitgliedstaaten und gerade auch Deutschland, dass es mit diesem Goldplating, wie es bislang passiert ist, so zukünftig nicht mehr funktionieren wird, wenn denn die Richtlinie so kommt.
Ja.
Ja, ich glaube, die anderen Super. Sachen... In der Art hat, ich weiß gar nicht, ob wir da noch so groß reingehen wollen. Missbrauchsverwaltung.
Ja, die Hinzurechnungsbesteuerung, glaube ich. Ja.
Zurechnungsbesteuerung, Bereichsausnahmen.
Mindestbesteuerung.
Für die Mindestbesteuerungsrichtlinie. Genau. Das macht ja auch Sinn, im Grunde genommen, da Sachen auszukarven, die man schon.
Das war auch
ja,
erwartet worden.
Noch mehr Sinn.
Ja.
Ja, noch mehr Sinn hätte gemacht, die Mindestbesteuerung abzuschaffen. Aber gut, das muss hoffentlich der EuGH dann mal erledigen.
Ja. Genau. Wir haben natürlich noch die Bereichsausnahme für kleine, mittlere Unternehmen, die da auch noch eingeführt werden soll im Bereich der Hinzurechnungsbesteuerung. Da hat man so eine Anknüpfung an die Bilanzrichtlinie. Ja, wird, glaube ich, auch einfach der wirtschaftlichen Realität gerecht, weil das da keine Rolle spielt in dem Bereich. Also ob das eine große Entlastung ist, ist eine andere Frage, aber es entspricht einfach der Realität. Und aus deutscher Sicht nicht ganz so relevant, aber bislang sah die Richtlinie ja vor, dass ich zwischen zwei Modellen wählen kann. Einmal so das, was wir kennen, nämlich dann auch Anknüpfung an passive, niedrig besteuerte Einkünfte, und einmal eher ausgestaltet als Missbrauchsvermeidungskonzept dann noch eher, dass nur solche Einkünfte dann auch, die aus ungemessenen Gestaltungen resultieren, besteuert werden. Und diese zweite Option, die soll wegfallen. Zu dieser zweiten Option hatten wir ja auch zuletzt jetzt mal eine Entscheidung des EuGH, aber die hat sich an der Stelle dann, hätte sich schon wieder überholt, wenn das zukünftig gar nicht mehr zulässig ist.
Ja.
Letzter Punkt vielleicht noch, hybride Gestaltungen. Ja, importierte schön. Besteuerungen, Inkongruenzen sollen abgeschafft werden. Hat uns ja auch schon viel Freude bereitet in der Praxis. Also auch eine absurde Norm eigentlich, weil sie kaum administrierbar ist. Ne? Stichwort strukturelles Vollzugsdefizit. Und auch da, das zieht sich natürlich wie durch diese ganze Richtlinie jetzt durch diesen Entwurf. Es ist immer wieder von unverhältnismäßiger Komplexität, unverhältnismäßigen Aufwendungen die Rede. Und ist ja schön, dass man das da jetzt erkannt hat. Hier hat sich auch kein nennenswerter Ertrag daraus ergeben. Von daher gut, dass das abgeschafft werden würde, der 4. Absatz 5.
Ja, hier war die Präambel ja auch erstaunlich ehrlich. Sagt sie so, dass, keiner hat es verstanden und es hat nichts gebracht.
Ja.
Ja, aber es ist doch gut, dass man diese Einsicht hat und im Grunde dann muss man sagen, dass sich vielleicht Europa an der Stelle auch ein bisschen selbst rettet, ja, indem sie erkennen, dass sie Dinge hier einfach verändern müssen, um letztlich ja attraktiv zu bleiben, ja, also auch als einfach als Wirtschaftsraum, und deswegen ist das sehr gut.
Ja.
Ja. So. Fusionsrichtlinie, Thomas, drei Worte ja, dazu. Ich glaube, das ist
genau. Zwei Sätze dazu. Ich glaube, das eine, was hier gemacht wird, ist, die Fusionsrichtlinie ist ja auch schon länger nicht mehr angepasst worden. Das Gesellschaftsrecht ist mittlerweile da vorangeschritten, hat ja unter anderem auch durch die Umwandlungsrichtlinie da weitere Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Umwandlung geschaffen. Und das wird jetzt einfach nachvollzogen, dann auch noch in der Fusionsrichtlinie steuerlich. Betrifft unter anderem die vereinfachte Verschmelzung ohne Anteilsgewähr und die Ausgliederung. Und dann vielleicht auch nicht ganz uninteressant, bislang gab es ja nur Regelungen zur grenzüberschreitenden Sitzverlegung einer SE oder SCE. Das wird jetzt erweitert in einem neuen Kapitel dann auch auf den identitätswahrenden Formwechsel mit Satzungssitzverlegung aller anderen Kapitalgesellschaften. Also auch da passiert ein bisschen was, hat jetzt aus deutscher Sicht wahrscheinlich nicht die ganz große steuerliche Relevanz, aber ja.
Die Frage wäre ja, ob dieses Kapitalgesellschaften, ob sich das wirklich auch hier nur auf Gesellschaften bezieht oder ob wir auch hier eine Öffnung haben und du weißt, wo ich hin will. Unsere Diskussion, die wir auch in Wiesbaden geführt haben, auch um das Thema Stiftung, inwieweit die letztlich mobil werden. Das könnte natürlich da gut reinpassen. Ja.
Das ist so. Kommt auch ein bisschen drauf an, natürlich, wie der deutsche Gesetzgeber das nachher umsetzen wird. Ich denke natürlich auch so ans Umwandlungssteuerrecht. Ne? Also nicht, dass das jetzt irgendwie besonders stiftungsrelevant da bislang gewesen wäre, aber auch da hat man es ja zum Beispiel immer überschießend auch umgesetzt. Ja, wir sind ja der Meinung, dass es diese Mobilität auch bei Stiftungen geben muss. Aber ja, ich befürchte, das ergibt sich für den Moment zumindest bislang vor allen Dingen aus dem Primärrecht.
Ja, und zuletzt die Streitbeilegungsrichtlinie. Auch da ist, glaube ich, aber jetzt für uns auch nicht so extrem spannend. Ne?
Es passieren ein paar Dinge. Man sieht, ne, dass man einfach auch aus Sicht der Kommission gesehen hat, es gibt da zum Teil Auslegungsunterschiede. Die Verfahren können gestrafft werden. Auch der Zugang des Steuerpflichtigen zu diesen Streitbeilegungsmechanismen soll noch verbessert werden. Das ist, glaube ich, so der größere Kontext, den man hier sieht.
Ist natürlich,
ich glaube, Details können wir dann nochmal diskutieren, wenn es soweit ist. Aber
das ist eine sehr spezielle Materie natürlich, aber ich glaube, dass einfach zu erkennen, dass hier auch solche Verfahren eben gestraft werden müssen, überall da, wo wir prozedural unterwegs sind, das ist echt also eine sehr erfreuliche Erkenntnis, muss man wirklich sagen.
Genau, und vielleicht darunter mal ein kleines Beispiel noch zu nennen. Bislang haben wir uns ja schon auch aus strategischer Sicht manchmal Gedanken gemacht, ergibt das jetzt Sinn, auf Grundlage der Streitbeilegungsrichtlinie hier ein Verfahren einzuleiten, weil das gleichzeitig auch immer bedeutete, dass andere Verständigungs- oder Streitbeilegungsverfahren, zum Beispiel aufgrund eines DBAs, zwingend schon ab der Einreichung der Beschwerde dann zu beenden waren. Zukünftig soll das nicht mehr automatisch zu dieser Beendigung kommen, sondern das wird erstmal suspendiert und sollten dann die Mitgliedstaaten sagen, wir nehmen diese Beschwerde gar nicht an, dann lebt dieses andere Verfahren wieder auf. Ist ja auch komplett richtig, aber damit wird dann auch einiges an Rechtsunsicherheit dann für den Steuerpflichtigen an der Stelle genommen.
Ja, sehr schön. Jens, willst du noch ein Fazit setzen? Ich glaube,
habe ich ja zwischendurch immer wieder gemacht. Ja, ich glaube, das ist eine gute Entwicklung, eine positive Entwicklung. Ich glaube, in Bezug auf andere Länder hätte man gesagt, dass der vielleicht etwas erratisch hier das Verhalten erst sozusagen in die eine Richtung böse Art hat und jetzt sozusagen schwenkt man um. Ich hätte gesagt, das ist einfach vernunftgeleitet, ja, und jetzt einfach mal die Welt wieder so zurückzudrehen, wo wir eigentlich mehr hergekommen sind, ja, wo Europa mal gestartet ist, ja, als starker, einheitlicher Wirtschaftsraum den Binnenmarkt zu stärken und aufhören, irgendwie jetzt Hindernisse zu bauen, steuerliche, durch irgendwelche Irren. Missbrauchsvorschriften, die teilweise auch völlig ins Leere laufen und eben wieder stärker im Grunde, also man könnte fast sagen, sie waren im Grunde so ein bisschen auf dem Weg zum autoritären Steuerstaat und jetzt sehen wir so wieder den Weg zum liberalen Steuerstaat.
Und jetzt können wir, damit nicht alles zu positiv ist, weil wir sonst immer pessimistisch sind, gibt es dann jetzt einen Wermutstropfen, Thomas, noch, den du zum Schluss uns bringen kannst und dann...
Ja, das betrifft vor allen Dingen, ab wann die Regelungen überhaupt anwendbar wären. Ne? Und zwar ist das so, dass gerade die für uns ja besonders interessanten Regelungen, nämlich der Wegfall dieser Mindestbeteiligungsschwellen im Rahmen der Mutter-Tochter-Richtlinie und der Zins- und Lizenzeinkünfte-Richtlinie, die sollen erst nach 8 Jahren nach dem grundsätzlichen Anwendungsbeginn dieser Richtlinie dann anzuwenden sein. Also da sind wir weit irgendwo in den 30ern schon drin. Vielleicht kann man sich da doch noch drauf verständigen, das doch schon früher irgendwie einzuführen. Aber ja, also es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube, entscheidend ist auch, das sollte man auch noch mal sehen, da können wir uns auch noch mal separat drüber unterhalten, dass ja auch gerade bei der DAC-Richtlinie, also der EU-Amtshilferichtlinie, auch Änderungen anstehen, gerade was auch die DAC 6, die Anzeigepflichten und so weiter betrifft. Das ist nochmal ein ganz eigener Kosmos, aber es tut sich zumindest mal was. Und jetzt hängt es, glaube ich, auch entscheidend davon ab, ob die Mitgliedstaaten denn auch den Mut haben, dann im Rahmen des Rats das dann so durchzubringen.
Oder vielleicht unilateral, das wäre jetzt mein letzter Hinweis gewesen, weil unsere Bundesregierung ist ja immer noch auf der Suche danach, was sie eigentlich tun könnten. Ja, und hier könnte man sich ja mal orientieren und sagen, im Vorfeld zu einer Umsetzung schreiten wir mal voran. Ja, mit anderen Dingen, bei ATAT sind wir auch vorangeschritten. Ja, ich meine, Zinsschranke haben wir erfunden, den Zurechnungsbesteuerung hatten wir schon immer. Ja, alle viele Dinge, die in der ATAT waren, die gab es bei uns schon im Vorfeld. Und jetzt würde ich sagen, und jetzt ist es an der Zeit, auch diese positiven Dinge im Vorfeld mal umzusetzen.
Ja,
absolut.
Guter Punkt, gutes Schlusswort. So soll es geschehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke euch beiden.
Tschüss.
Ja, gerne. Ciao.
Taxpod, der Steuerpodcast.